Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Volle Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen,
volle Energie voraus.
Lasst uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Volle Energie voraus. Es geht heute um das Dateninstitut. Eine Organisation, über die seit einigen Jahren gesprochen wird, die aber tatsächlich Stand Juni 2025 noch gar nicht existiert. Warum also darüber reden? Weil der Aufbauprozess an sich bereits ein spannender Prozess ist und wir uns hier die Frage stellen, wie wir zukünftig gemeinsam an der Digitalisierung arbeiten. Auch ganz im Sinne des Allgemeinwohls. Wir haben auch für dieses Thema eine Doppelfolge aufgenommen und uns zwei Fokusthemen ausgesucht, mit denen wir uns in den nächsten zwei Episoden beschäftigen werden. Heute schauen wir auf den Use Case Energie zum Aufbau des Dateninstituts. Bei diesem Projekt geht es darum, wie man Energiedaten sinnvoll und sicher austauschen kann. Im Fokus stehen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten von kleinen erneuerbaren Energieanlagen und auch von Verbrauchern. Und die DENA, die Deutsche Energieagentur, spielt dabei eine zentrale Rolle. Aber wie genau? Und was ist eigentlich das Ziel des Dateninstituts und des Use Cases? Dafür habe ich heute zwei Gäste vor Ort. Carla Hustedt und Philipp Richard. Carla ist Direktorin des Zentrums für digitale Gesellschaft der Stiftung Mercator, wo sie sich in ihrer Arbeit hauptsächlich auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf demokratische Strukturen konzentriert. Außerdem leitete sie das Projekt Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung und konnte politischen EntscheidungsträgerInnen beratend zur Seite stehen und in Deutschland und Europa auch so zur Entwicklung des AI Acts und entsprechender KI-Politik beitragen. Und als wäre das noch nicht genug, ist Carla zusätzlich Vorsitzende des Steuerungskomitees des European AI and Society Fund und Mitglied des Beirats der Initiative She Transforms IT für mehr Frauen in der Tech-Branche und bezeichnet sich selber gerne als Investorin in das Gemeinwohl. Philipp wiederum spricht heute aus seiner Funktion als Bereichsleiter für digitale Technologien und Startup-Ökosysteme hier bei uns in der Deutschen Energieagentur. Seit über 10 Jahren beschäftigt er sich wirklich intensiv mit den Potenzialen und Herausforderungen der Digitalisierung im Energiesystem. Von intelligenten Netzen über datengetriebene Geschäftsmodelle bis hin zur Rolle von Startups in der Energiewende. Seine Perspektive verbindet technologische Innovationskraft mit dem tiefen Verständnis für die politische und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Transformation. Ich freue mich sehr, euch beide heute hier im Studio begrüßen zu dürfen und bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Hallo Carla, hallo Philipp. Schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit mir im Studio sitzt und wir uns ein bisschen über das Dateninstitut und die Bedeutung der Digitalisierung für unsere moderne Gesellschaft unterhalten werden. Ich möchte euch am Anfang noch ein bisschen kennenlernen und deswegen würde ich von dir, Carla, gerne wissen, wie du in die Liste der Capital 40 Under 40 in der Kategorie Gesellschaft ausgezeichnet wurdest.
Warum ich da drin gelandet bin, müsstest du wahrscheinlich die Redaktion des Magazins fragen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es einfach zu dem Zeitpunkt, zu dem ich angefangen habe, mich mit der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Digitalisierung zu beschäftigen, zumindest in Deutschland sehr wenige Personen gab, die diese Verbindung sich angeguckt haben. Damals war Digitalisierung ein rein technisches Thema oder vielleicht noch ein wirtschaftliches. Ich habe aber in England teilweise studiert und in den angloamerikanischen Diskursen ist es bei Digitalisierung so, dass sie meistens ein bisschen so 2-3 Jahre vorweg sind. Und ich habe da eben Diskussionen mitbekommen zu, damals war es vor allem KI-Ethik, wo wir in Deutschland noch sehr am Anfang standen, so dass ich einfach das Glück hatte, als ich angefangen habe, dazu zu arbeiten, ja, eine der ersten mit zu sein, die dieses Feld mitgestalten konnte.
Ja, total schön. Du, Philipp, bist ja auch quasi ein Vorreiter, vor allem hier bei uns in der Deutschen Energieagentur und beschäftigst dich ja quasi seit über einem Jahrzehnt mittlerweile mit dem Thema Digitalisierung. Was fasziniert dich denn so an dem Thema Digitalisierung?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ich glaube, so persönlich interessiert mich am meisten an der oder ich nutze Digitalisierung wahrscheinlich so wie viele andere auch, einfach erstmal alltäglich in vielen Dingen. Ich höre Podcasts, ich schaue mir Streaming-Sendungen an, ich nutze Apps und Handys und Laptops und in dem Zusammenhang bin ich, glaube ich, einfach auch Konsument der Digitalisierung geworden über die letzten 10, 20 Jahre, wie viele, viele andere auch. Aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man ja auch, dass man ohne Digitalisierung schlicht und ergreifend eigentlich auch gar nicht mehr funktioniert. Also der ganze Alltag ist durchdrungen von digitalen Technologien. Man klappt morgens den Laptop auf, dann hat man wahrscheinlich auch schon das Handy benutzt. Man nutzt wahnsinnig viele Applikationen, die einem tatsächlich dann Wege zeigen, wie man zur Arbeit kommt, welche Verkehrsmittel man nutzt etc. pp. Also man ist tatsächlich ohne digitale Technologien, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr handlungsfähig, aber man nutzt sie einfach dauerhaft. Und die dritte Dimension ist dann tatsächlich auch, was Digitalisierung dann vielleicht auch mit der Gesellschaft macht, mit uns macht und an welchen Stellen im Prinzip Digitalisierung dann ja auch Fortschritt verzeichnet etc., dann sind wir wahrscheinlich zügig beim Thema Daten, also den Inkredenzien der Digitalisierung und wie sich quasi Daten und Informationen schlicht und ergreifend dann inzwischen einfach auch skalieren und verbreiten lassen, zum Guten wie auch zum Schlechten.
Du hast es gerade schon gesagt, wir sind als Gesellschaft quasi ohne Digitalisierung aufgeschmissen, hat man manchmal das Gefühl. Carla, woran liegt denn das? Also warum können wir als Gesellschaft ohne Digitalisierung mittlerweile kaum noch auskommen? Und wo stehen wir da so in Deutschland aktuell?
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, es ist ja mittlerweile schon eine Binsenweisheit zu sagen, dass Digitalisierung jetzt schon in allen Gesellschaftsbereichen präsent ist. Ich glaube, dass darin auch enorme Chancen liegen, wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche. Philipp hat gerade schon über Alltagserleichterungen gesprochen. Aber man vergisst manchmal auch, dass Digitalisierung ursprünglich auch mal mit einer Demokratie-Utopie gestartet ist. Also die Chance, dass wir alle Zugang haben zu Informationen, auch aus der ganzen Welt, jederzeit. Das ist mittlerweile so normal. Das war aber ja vor gar nicht allzu langer Zeit, als meine Eltern noch jung waren, überhaupt nicht Normalität. Und dass wir diese Chancen nutzen, ich bin ein großer Fan davon nach wie vor. Und gleichzeitig gibt es einen Begriff aus der Organisations- und Wirtschaftsforschung, der nennt sich Ambidextrie. Und der beschreibt, wenn Unternehmen mit einer Gleichzeitigkeit von verschiedenen Geschwindigkeiten umgehen müssen, also wenn ihre alten Geschäftslogiken bestehen und sie gleichzeitig sich verändern müssen, um auf neue Innovationen zu reagieren und mit dem Zeitgeist mitzugehen. Und diese Ambidextrie lässt sich auch sehr gut auf die Gesellschaft übertragen. Wir haben einerseits in unseren Alltag mit einer kompletten Normalität Digitalisierung integriert und aber an ganz vielen Stellen noch Strukturen, die aus einer anderen Zeit stammen. Und die Geschwindigkeit, mit der wir diese Strukturen ändern, ist eine andere als unsere Alltagsadoption. Man sieht es sehr gut, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, an der Verwaltung, insbesondere wenn man in Deutschland lebt. Das dauert einfach und diese Wahrnehmung, ich glaube manchmal sehr bewusst, manchmal auch unterbewusst, führt auch dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, der Staat oder generell demokratische Institutionen sind immer weniger in der Lage, mit großen gesellschaftlichen Themen umzugehen. Von da, das ist auch schon Teil der Antwort auf deine zweite Frage, wo stehen wir eigentlich in Deutschland? Es kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben, dafür ist Deutschland ja bekannt, sehr gute Grundlagenforschung. Wir haben auch, wenn man sich Patente und Wissenschaftsreferenzen anguckt, auch im Digitalbereich stehen wir gar nicht so schlecht da. Wenn es dann aber um den Transfer geht in die Praxis, in die Wirtschaft oder eben auch in die Verwaltung, dann ist schon wieder schwieriger. Also bei Verwaltungsdigitalisierung ist Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Bei Alltagsnutzung stehen wir gar nicht so schlecht da. Ich habe letztens war ich sehr überrascht davon zu hören, dass wir zum Beispiel bei der Nutzung von ChatGPT weltweit an Platz 3 sind, nach den USA und Korea.
Wahnsinn. Das
fand ich interessant, hat mich eher überrascht.
Ja.
Aber zum Beispiel, wenn es dann um Spitzentalente geht, sind wir wieder sehr abgeschlagen, gerade gegenüber eben den USA und China. Und insgesamt, das kann man für die gesamte EU sagen, sind wir ja mittlerweile sowas wie eine digitale Kolonie geworden. Wir sind extrem abhängig in unseren Infrastrukturen, im Privaten, im Wirtschaftlichen, in der Verwaltung von ja digitalen Infrastrukturen, Software, Technologie, Hardware, Rohmaterial, alles von eben ausländischen Großkonzernen.
Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf so ein bisschen deinen Ursprung eingehen, Philipp, den du gerade gesagt hast, dass nämlich ja Digitalisierung sehr stark verknüpft ist mit Daten, um noch mal so ein bisschen ganz fundamental über das Thema Digitalisierung zu sprechen.
Welche Rolle spielt denn der bewusste Umgang mit Daten für eine digitale Transformation? Da sind ja jetzt auch die Informationen, die Carla gerade gesagt hatte, schon mal irgendwie sehr allumfänglich. Wie ist denn da deine Position zu?
Ja, also der bewusste Umgang mit Daten ist quasi die zentrale Frage im Kontext der Digitalisierung. Am besten spricht man nur von Daten und gar nicht von Digitalisierung, wenn man es genau nimmt. Und dann muss man, glaube ich, auch mit dem Begriff nochmal ein bisschen differenzierter umgehen. Also Daten sind dann einfach auch Bausteine von Informationen und Informationen sind das, was uns eigentlich dann am Ende interessiert. Also Informationen nehmen wir entgegen, verarbeiten wir, nutzen wir etc. pp. Und Daten unterschiedlichster Art sind dann quasi die Bausteine von verschiedensten Informationen. Und mit diesen Dingen halt sehr bewusst umzugehen, versteht sich dann ein Stück weit von selbst. Also wir merken das ja jetzt auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, was da jetzt aufkommt bei ChatGPT, dass wir tatsächlich uns dann relativ häufig die Frage stellen müssen, sind quasi die Informationen, die uns dann auf die Fragen, die wir diesen Technologien stellen, dann einfach tatsächlich auch wahr? Ist das das, was wir wirklich auch erwarten? Ist das richtig? Wir verwenden das weiter etc. pp. Deswegen müssen wir uns auf verschiedensten Ebenen mit diesem Begriff der Daten ganz differenziert auseinandersetzen. Wie verlässlich sind die Daten? Woher kommen sie? Wie können wir sicherstellen, dass diese Daten tatsächlich auch der Wahrheit entsprechen, weil wir einfach multiple damit weiter verfahren und das auch nicht mehr so unmittelbar nachvollziehen können, wo diese Daten einfach Berücksichtigung finden und berücksichtigt werden.
Absolut. Dazu fallen mir direkt die Stichworte und Buzzwords ein, Standards, Formate, Interoperabilität und all diese Begriffe fallen dann ja irgendwie sehr stark in die Themen rein, die du jetzt gerade schon eingeschnitten hast. Und sowas ist natürlich gerade für eine kritische Infrastruktur, wie beispielsweise ein Energiesystem, wo wir heute auch irgendwie so ein bisschen unseren Fokus legen wollen, von irgendwie konkreter und großer Bedeutung. Du, Kalle, hattest gerade nochmal so geschaut, als würdest du auch eine Frage stellen wollen.
Nee, ich habe gerade einfach drüber nachgedacht, ob das Sinn macht, mehr über Daten statt über Digitalisierung zu sprechen. Ich glaube, ich verstehe, wo du herkommst, weil es irgendwie konkreter ist und unter Digitalisierung alle Leute irgendwie was Unterschiedliches verstehen. Und gleichzeitig gibt's bestimmte Themen, die mit Digitalisierung zusammenhängen und aber nicht primär mit Daten und die dann, glaube ich, hinten runterfallen würden. Also ich habe gerade über das Thema, mit dem ich mich am längsten beschäftigt habe, so KI-Ethik, Transparenz von KI-Systemen, Chancen wie Risiken für die Gesellschaft von KI drüber nachgedacht. Und es gibt zum Beispiel Fälle, wo KI oder algorithmische Systeme, präferiere ich als Begriff, diskriminiert, obwohl zum Beispiel kein Bias ist in den Daten, einfach weil die Ziele, die definiert wurden für das System, problematisch sind und diskriminierend. Also es sind manchmal auch die Zielvorgaben oder es ist die Art, wie ein System in eine Organisation eingebettet wird. Und das sind vielleicht Aspekte, die hinten runterfallen, wenn man nur über Daten redet.
Da hast du, glaube ich, recht. Es liegt wahrscheinlich an dem Kontext, in dem ich mich bewege, in der Energiebranche, in dem stark regulierten Bereich. Wir fokussieren tatsächlich extrem auf Daten und deren Verlässlichkeit und haben weniger ethische Fragen an der Stelle, glaube ich, als andere Bereiche. Es ist nicht so, dass wir davon frei sind, aber es gibt schon eher die Dringlichkeit, sich den Datensatz anzuschauen, die Genauigkeit des Datensatzes, die Granularität, die Wahrhaftigkeit des Datensatzes, weil sie quasi dann im Energiesystem zu unterschiedlichen Handlungen führt, Netzbetreiber steuern etc. pp. Kommen wir bestimmt später noch zu. Das mit Sicherheit ein bisschen verengter Blick von mir auf die Sache ist, aber vielleicht kann man es im Kontext der Energiebranche ein Stück weit nachvollziehen.
Ja, jetzt hast du die Überleitung schon direkt gemacht, denn ich würde jetzt direkt mal so ein bisschen in das Energiesystem reingehen wollen und dich, Philipp, fragen wollen, welche Bedeutung denn die Digitalisierung eben für dieses moderne Energiesystem hat. Also wo stehen wir aktuell mit Digitalisierung in der Energiebranche?
Mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass ich mich mit diesem Thema Tag ein, Tag aus beschäftigen darf, ist es nach meinem Dafürhalten in der Energiebranche ein noch unterrepräsentiertes Thema. Also die Digitalisierung spielt eine viel, viel größere Rolle, als wir das aktuell auch im politischen Diskurs wahrnehmen und austauschen. Warum ist das so? Den Klimaschutzzielen folgend, wir wollen die Klimaziele erreichen, wollen das Energiesystem umbauen, stellen wir im Prinzip das gesamte System von wenigen Kraftwerken im Gigawattbereich um auf Millionen von dezentralen Anlagen im Feld, Windanlagen, Solaranlagen, auf Dächern. Dazu gesellen sich zunehmend strombetriebene Verbraucher wie Wärmepumpen, E-Autos, Also es geht auch über die Energiebranche in andere Branchen hinein und alles muss quasi verknüpft werden und die Informationen müssen im Prinzip koordiniert und ausgetauscht werden, damit wir auch in der Zukunft so ein Energiesystem sehr sicher fahren können. Und alleine, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, wird, glaube ich, deutlich, welche Rolle die Digitalisierung da einnimmt und wie wichtig es ist, dass wir quasi sowohl die Digitalisierung nutzen, um dieses äußerst komplexe Energiesystem der Zukunft zu monitoren, zu beobachten, es zu steuern, automatisch zu steuern, im Prinzip uns auch verlassen auf Informationen, die da ausgetauscht werden automatisch und damit Handlungen auslösen. Wir haben die Möglichkeit, das Energiesystem ein Stück weit auch resilienter damit zu gestalten. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, neue Gefahren in das Energiesystem zu tragen, Stichwort Cybersicherheit. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 5 Minuten weiterreden.
Wahrscheinlich wesentlich länger.
Nach meinem Dafürhalten ist die Digitalisierung der Schlüssel, der Enabler für das digital gestützte Energiesystem der Zukunft, durchdrungen, wie gesagt, mit Millionen von Assets. Und wir müssen es schaffen, die Bedeutung der Digitalisierung auch, ich will nicht sagen in Konkurrenz, ein Stück weit ist es aber Konkurrenz zu anderen Themen, die das Energiesystem von morgen betreffen, höher zu platzieren und ja einfach auch verständlicher zu vermitteln, was da eigentlich noch für Aufgaben vor uns liegen. Und die liegen nicht nur in der Infrastruktur, also im Aufbau der Infrastruktur, die liegen vor allen Dingen auch im Aufbau einer soliden Datengovernance, einer fairen, soliden Datengovernance.
Warum hast du das Gefühl, dass es bisher so ja nicht in der Wichtigkeit wahrgenommen wird, die es eigentlich hat?
Ich glaube, es ist zu komplex, ehrlich gesagt. Also man hat wenig Zeit, wenn man auch mit Entscheidern spricht. Man muss unglaublich auf den Punkt argumentieren. Es steht außer Frage, glaube ich, bei allen, ich nehme jetzt mal die Politikerinnen und Politiker, mit denen man in Kontakt kommt, steht außer Frage, dass sie wissen, die Digitalisierung ist wichtig, ist nötig, aber der Anpack fehlt ein bisschen. Mhm. Und man erwartet, dass sich das ein Stück weit von alleine vollzieht. Und das mag in nicht regulierten Märkten auch stimmen, aber dadurch, dass das Energiesystem stark reguliert ist und es sehr viele Akteure gibt, die ganz andere Aufgaben und Interessen haben, nämlich ja eine sichere Infrastruktur auch von morgen zu gewährleisten, braucht es richtige Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen auszugestalten, dass sie für alle Akteure gleichermaßen gute Spielregeln sind, das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, die dann auch tief in die energiewirtschaftliche Regulierung selbst reingeht.
Das ist spannend, dass du das sagst, finde ich, weil im Moment herrscht ja so eine ich würde sagen, Anti-Regulierungsstimmung oder auch Anti-Rahmensetzungsstimmung, weil das verbunden wird mit das hemmt Innovation. Und du sagst ja jetzt, gerade weil es schon ein hochregulierter Markt ist, braucht es eine Anpassung, einen neuen Rahmen, damit Innovation möglich ist. Das ist, ja, finde ich interessant.
Ja, absolut. Dazu würde ich auch voll gerne noch von dir wissen, was denn so deine Must-Haves wären. Also wo hast du das Gefühl, das braucht es jetzt, um wirklich so ein Fundament zu legen, damit es eventuell oder bestenfalls jetzt schnellstmöglich in mehr Raum einnehmen kann, die Digitalisierung, und flächendeckend betrieben werden kann?
Also das, was diskutiert wird und was, glaube ich, auch die Basis absolut ist, ist eine digitale Infrastruktur möglichst schnell auszurollen. In Deutschland, das ist dann nicht nur der Smart Meter Rollout, über den immer viel gesprochen wird, zu Recht, weil er einfach auch viele Möglichkeiten zunächst mal eröffnet. Es ist aber auch eine digitale Ortsnetzstation von einem Netzbetreiber, also dass der Netzbetreiber in der Lage ist, seine Stromnetze quasi zu jeder Zeit zu lesen und zu erkennen, wie die Belastung in den Stromnetzen ist. Es ist über die Infrastruktur hinaus, wie gesagt, dann auch, und da müssen wir aufpassen, dass wir den Zug nicht vollends verpassen, auch das Ausarbeiten einer digitalen Governance, einer Governance im Abgleich mit der Regulierung, die tatsächlich im Energiebereich schon sehr, sehr, sehr groß ist. Also da beschäftigt man sich mit solchen Fragen. Unter welchen Bedingungen kann, muss oder sollte der Netzbetreiber einfach auch Daten zur Verfügung stellen? Das ist ein regulierter Akteur. Man kann gut nachvollziehen, dass der Netzbetreiber aus seiner Position heraus nicht einfach jedem Akteur im Prinzip die Daten zur Verfügung stellt. Man muss aber darüber reden, dass es für viele Dinge sehr sinnvoll ist. Und da muss man das Regelwerk anpassen, warum das auch nötig ist für unterschiedlichste Sachverhalte, dass im Prinzip auch Daten aus dem Netzgebiet für andere Akteure nicht nur interessant sind, sondern vielleicht auch wichtig sind. Und all solche Fragen betreffen dann ja die Marktkommunikation, die Governance des Energiesystems. Und das sind unglaublich komplexe und auch komplizierte Fragen.
Ja, und ja, komplexe Akteursstrukturen, die da alle mit reingehen. wo wir auch so ein bisschen Richtung unseres Use Cases schon kommen, über den wir heute sprechen möchten. Aber Carla hat noch eine Zwischenfrage.
Ja, genau. Ich habe noch eine Frage. Ich wurde gesagt, ich darf auch Fragen stellen.
Ja, natürlich.
Vor ein paar Tagen ging ja die RWE-Aktie durch die Decke. Mhm. Seit langem mal wieder. Wegen eines Deals, den RWE mit AWS gemacht hat. Also der Cloud-Sparte von Amazon. Der in beide Richtungen geht, wenn ich es richtig verstehe. AWS nutzt RWE Erneuerbare und dafür nutzt RWE die Cloud-Services von Amazon. Und das ist ja wieder so ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, wir sind eine digitale Kolonie, wo wir uns in einem höchst sensiblen Bereich des Energiesystems abhängig machen von den Hyperscalern aus den USA. Ich kann gleichzeitig total verstehen, dass gerade im Cloud-Bereich vielleicht deutsche oder auch andere europäische Lösungen noch nicht die Leistungsfähigkeit bieten oder die Nutzbarkeit, die die großen Hyperscaler haben. Wie guckst du auf diesen Deal? Hast du dazu eine Meinung aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive, die sich generell so für digitale Souveränität und ja die Bekämpfung von Marktmacht von den großen amerikanischen, chinesischen Tech-Unternehmen beschäftigt? Guckt man da auch sehr kritisch drauf natürlich.
Ja, du hast in der Frage an mich im Prinzip schon die Dimension ein Stück weit genannt, wie man auf den Deal gucken muss. Also man hat, denke ich, zunächst mal eine große Chance, mit der digitalen Souveränität auch in Europa einen Weg zu gehen, der prosperierend sein kann. Was meine ich damit? Ich glaube, wenn man grundsätzlich es einfach schafft, eine Struktur aufzubauen und auch zu verstehen, die uns, egal ob wir Bürgerinnen und Bürger sind oder Unternehmen sind, klar macht, dass Daten sehr wertvoll sind und dass man damit im Prinzip unglaublich viel tun kann, von dem man heute gar nicht wissen muss, was man tun kann, aber man kann viel tun. Dann ist das, glaube ich, irgendwo ein Verständnisschritt, den wir ohnehin gehen sollten, den wir aber auch noch gehen müssen. Ich glaube, dass der in der Gesellschaft nicht so klar ist. Er wird unterschätzt. Ja. Ich glaube tatsächlich, er wird unterschätzt. Klar, beim Begriff Datenschutz sind wir alle auch schnell dabei.
Aber ist aber auch oft eine Ausrede für dann tatsächlich irgendwie ja gewisse Schritte.
Kann auch eine Ausrede sein, ist in den meisten Fällen, finde ich, ein gutes Argument, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, warum man es, also einige wissen nicht, warum sie es einfach so wichtig finden.
Es ist ja auch ein schrecklicher Begriff. Also der Datenschutz, finde ich, krankt an einer ähnlichen Begriffsproblematik wie der Klimaschutz. Es geht nicht darum, das Klima zu schützen, sondern es geht darum, Menschenleben beispielsweise zu schützen, die Zukunft unserer, der Menschheit, das Leben unserer Kinder. Und beim Datenschutz geht es natürlich auch nicht darum, Daten zu schützen, sondern ein besserer Begriff, finde ich, ist informationelle Selbstbestimmung oder Privatheit. Und ich glaube, ich merke das immer, wenn ich in Podcasts bin, wo ich über Datenschutz rede, die sich an ein breites Publikum wenden, dass man einfach erstmal sehr lange braucht, um überhaupt dahin zu kommen, woher kommt diese Idee, weil der Begriff so wenig selbsterklärend ist.
Genau, und so mit Blick dann auf AWS und RWE. Das ist ja relativ in Anführungsstrichen neu, das Thema, also dass die amerikanischen Clouds jetzt, ich glaube, es sind amerikanische Clouds dann in dem Fall, dass wir die halt auch ein bisschen kritischer beäugen müssen. Ich bin da so ein bisschen, ehrlich gesagt, hin und her gerissen und habe noch keine finale Antwort, weil es gibt definitiv Infrastruktur, die dann da ist, die man nutzen kann, die etabliert ist, auf die man sich im Sinne des Eigentlichen sehr gut verlassen kann, etc. pp. Und jetzt kommt von der Seite so ein politisches Thema, Obacht. Können wir kritische Infrastruktur noch in solche Systeme unterbringen? Ich finde es grundsätzlich natürlich viel besser, wenn wir in Europa auch sowas aufbauen, nach den Regeln, die wir in Europa sehen. Und glaube auch, dass das kommt und freue mich da auch drauf. Und bis dahin, finde ich, liegt die Verantwortung in dem Fall bei dem Unternehmen, auf was es sich da ein Stück weit einlässt. Es weiß, glaube ich, schon dann um die Risiken etc. Ist eine Diskussion, die, glaube ich, fortgeführt werden muss, die auch intensiv geführt wird aktuell, von mir mit der Hoffnung beseelt, dass wir in Europa viel mehr erkennen, welche Chancen darin liegen, jetzt eigene Systeme aufzubauen, nach den Vorstellungen, die wir in Europa haben, die deutlich ausgewogener sind in dem Spannungsfeld Sicherheit, Schutz, Souveränität. Ich würde es gerne unter positiv framen und da jetzt was machen, als dass ich die Schattenseite jetzt beleuchte, die da vermeintlich am Horizont hochzieht.
Ich glaube, der Case zeigt vielleicht ganz gut auch wieder dieses Thema Geschwindigkeiten. Wir haben eine Situation, wo wir eine hohe Dringlichkeit haben, um mit gesellschaftlichen Transformationsthemen wie Klimaschutz und in manchen Bereichen vielleicht Integration umzugehen, jetzt handeln müssen und Alternativen noch nicht da sind. Und was deshalb aber umso wichtiger wird, ist, dass es leicht wird, später zum Beispiel zu wechseln. Wir haben ja in digitalen Märkten das Problem, dass Marktkonsolidierung durch andere Mechanismen funktioniert als in klassischen Märkten. Also sowas wie Netzwerkeffekte oder Login-Effekte, auch die vertikale Integration in digitalen Märkten. Also man hat ein Software-System von Microsoft und dann ist es sehr verführerisch, den Rest auch über Microsoft einzukaufen. Und da, du hast vorhin, Felina, Interoperabilität angesprochen als ein Stichwort, gibt es verschiedene auch technologische Ansätze, die den Portabilität ist ein weiteres Stichwort, zum Beispiel den Wechsel dann zu einem anderen Betreiber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann Alternativen bestehen, vereinfachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir brauchen zu diesem Zeitpunkt, wo einerseits schnelles Handeln nötig ist und gleichzeitig wir eben nicht uns auf ewig abhängig machen wollen, was ja in vielen Bereichen gerade schon der Fall ist.
Und dafür braucht es natürlich Piloten und Projekte hier bei uns. Und ich schlage mal wieder die Brücke zu unserem Use Case, über den wir heute sprechen möchten. Wir greifen nun unseren Use Case Energie auf, der als eines von drei Modulen den Aufbau des Dateninstituts gestaltet. Das übergeordnete Ziel des Use Case Energie ist es, wesentliche Fragen der Datennutzung und des Datenaustausches zu erkunden, Erfahrung zu sammeln und Lösungen für einen effizienten und sicheren Datenaustausch aufzuzeigen. Der Use Case trägt dadurch zum Aufbau des künftigen Dateninstituts bei und bringt die Digitalisierung des Energiesystems voran. Fragen, die im Rahmen des Use Cases beantwortet werden, sind beispielsweise: Welche Herausforderungen begegnen Akteure im Energiesektor beim Austausch von Daten? Welche Chancen sehen sie in einem gesteigerten Datenaustausch? Welche Lösungsansätze werden für eine verbesserte Datennutzung verfolgt? Und wo braucht die Branche eigentlich Unterstützung? Dabei werden Herausforderungen und übertragbare Lösungsansätze, Vorgehensweisen und Best Practices erfasst. Neben dem Use Case Energie gab es auch noch den Use Case im Gesundheitsbereich. Wir tauschen uns heute dazu aus, wie es gelingen kann, dass unsere Erfahrungen aus dem Use Case Energie helfen können, ein Dateninstitut auszurichten. Dazu gehört sicherlich auch die Frage, wie wir nachhaltig und vor allem auch effektiv den Spagat zwischen abstrakten digitalpolitischen Diskussionen und konkreten Bedarfen gestalten, die eher in den Anwendungsfällen, also Use Cases, identifiziert werden und am Ende ja auch der Ort sind, wo es gelingen und helfen muss. Was genau ist denn für dich der Use Case Energie und was passiert da genau in dem Projekt, mit welcher Motivation?
Ja, gerne. Also grundsätzlich, vielleicht fange ich dann noch mal ein bisschen vorher an, freuen wir uns natürlich bei der DENA, Deutschen Energieagentur, dass wir das machen dürfen, was wir da gerade machen. Das Vorhaben an sich in seiner Konstruktion sehr anwendungsfallbezogen, Erfahrung zu sammeln, mit Hilfe von verschiedenen Use Cases, es gibt ja noch einen Use Case, um die Ausrichtung eines Dateninstituts zu unterstützen, ist eine super spannende Aufgabe und ich glaube auch das Anwendungsfallbezogene ist das Richtige. Also dass man tatsächlich sehr stark in der Anwendung ist, um konkrete Bedarfe festzustellen und nicht auf abstraktem Level Ausrichtung für etwas trifft, was dann dauerhaft als eine Institut oder Agentur für die Digitalisierung funktionieren soll. Ich glaube, das reicht nicht. Man muss wirklich in die Ecke.
Ja.
Wir haben es dann geschafft, im Prinzip mit der Energiebranche uns erfolgreich beim jetzt BMWE, ich nenne es jetzt mal, zu bewerben, um quasi mit guten Argumenten dafür zu sorgen, dass die Energiebranche hinreichend komplex ist, um ausreichend viele Herausforderungen und auch Lösungen festzustellen, die die Digitalisierung hat und braucht, um sie quasi zu institutionalisieren und dauerhaft zu bearbeiten. Und so haben wir uns dann so vor ungefähr gut anderthalb Jahren auf den Weg gemacht. Was ich bis heute sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir, ich glaube, aus guten Gründen recht viel Zeit in das Setup gesteckt haben, uns wirklich Gedanken gemacht haben, wie bauen wir denn diesen Piloten auf? Und damit meine ich, was für Arbeitsgruppen setzen wir auf? Wie arbeiten die Arbeitsgruppen zusammen? Nämlich mit dem Ziel, in der Breite die Akteure an den richtigen Stellen einzubinden und recht früh deren Interessen zu hören und Wünsche zu hören. Weil ich glaube, das Timing ist extrem wichtig. Also Dinge bei der Digitalisierung am Anfang richtig zu machen, ist entscheidend, weil sie später immer wieder zu korrigieren, ist dann etwas, was nicht wirklich skaliert und was tatsächlich dann Unsicherheit schafft und auch Kosten verursacht. Entsprechend haben wir uns dann anhand eines Anwendungsfalls, der sich vor allen Dingen, ich mache es mal abstrakt, mit Erzeugung und Verbrauchsdaten im Energiesystem beschäftigt, auf dem Weg gemacht, in einer Arbeitsgruppe ein tatsächliches Testfeld aufzubauen, also sehr technisch zu denken, Akteure zusammenzuziehen, die wirklich wissen, wie man Datenräume aufsetzt, in die diese Daten, in Erzeugungs- und Verbrauchsdaten dann fließen, wie der Datenraum so gestaltet werden kann, dass auch verschiedenste Akteure andocken können, weil im Prinzip es sehr viele Stakeholder gibt im Energiebereich, die Interesse haben, auf diese Daten zuzugreifen, Netzbetreiber, Energieverbraucher, die Erzeuger selbst, Verbraucher und so weiter und so fort. Und da war es dann schon wichtig, alle zu hören und auch mit Sicherheit, um das nicht zu vernachlässigen. Also es gibt auch ein Gemeinwohlinteresse, also auch mit Sicherheit Akteure, die mit diesen Daten darüber hinaus noch Gutes tun können und schaffen können und auch Einfluss nehmen wollen auf die Ausgestaltung von solchen Datenräumen. Also gibt es eine Arbeitsgruppe und auch ein Testfeld, was wirklich aufgebaut wird, um sehr technische Fragen zu klären. Daneben haben wir eine weitere Arbeitsgruppe gesetzt, Perspektiven des Datenökosystems genannt. Da sind dann noch Akteure drin, die tatsächlich auch nochmal Interessen haben können, die darüber hinausgehen. Und als drittes haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dann mit dem Transfer beschäftigt. Also wir gehen davon aus, oder wir wissen es inzwischen auch, dass wir sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, methodische Erfahrungen, prozessuale Erfahrungen, Dinge, die technisch zu lösen sind, und die sammeln wir und dann stellen wir in der dritten Arbeitsgruppe fest, ob die Branche selbst diese Lösungen entwickeln muss oder ob das quasi Dinge sind, Herausforderungen sind, die an höherer Stelle im Prinzip zu bearbeiten sind. Und diese Aspekte, quasi gefilterten Aspekte, empfehlen wir an das aufzubauende Institut. So sollte man es dann ausrichten. Das ist im Kern das Konstrukt dieses Piloten.
Du hast jetzt gerade schon oft das Wort Akteure genannt. Welche Akteure spielen denn da im Energiesystem so mit rein? Also von welchen Akteuren sprechen wir da?
Ja, es gibt Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber. Das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied, weil die einfach auch unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Dann sind, wie gesagt, Akteure diejenigen, die die Assets einfach auch besitzen, die Eigentümer. Also das reicht von dem einfachen Einfamilienhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach hin zu einem Unternehmen, hin zu einem Ladesäulenbetreiber oder Besitzer. Also es macht, wie gesagt, dann auch am Energiesystem im Kern nicht unbedingt Halt. Man kommt dann auch in den Verkehrsbereich rein, in den Wärmebereich, was auch ein Grund war, diesen Use Case quasi so auszurichten, weil man auch da schon sektorübergreifend denken muss.
Das finde ich nämlich so spannend daran, ne? dass da schon die Grenzen verschwimmen ja auch dann in die Zivilgesellschaft, schon in andere Branchen und man dadurch ja auch nochmal ganz andere, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Ecken beleuchtet. Genau. Die man sonst, wenn man nur im Energiesystem bleiben würde und im Zweifel nicht anwendungsbezogen wäre, gar nicht kommen würde.
Ja, und so hat man, also ich will nicht sagen unzählig viele Akteure, aber die Akteurslandschaft ist schon sehr komplex.
Carla, wie siehst du denn das? Jetzt haben wir hier schon viele Pro-Argumente für das Konzept Pilotieren und Bottom-up-Konzepte. Glaubst du, das ist so der richtige Weg, sich über Piloten und anwendungsbezogene Use Cases an so eine Lösung heranzuwagen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es nur über Use Cases überhaupt möglich wird, den Wert erstmal aufzuzeigen, weil das Ganze sonst viel zu abstrakt bleibt. Und gerade wenn man in Branchen reingeht, wo, wie du vorhin gesagt hast, Philipp, vielleicht die Breite sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt, dann muss man das anhand der eigenen Erfahrungen greifbar machen. Und dann reicht es nicht, abstrakte Datendiskurse zu führen. Es ist auch sehr typisch für das Thema Digitalisierung, weil es bestimmte Grundthematiken, Chancen gibt, Strukturen, die, ich sag mal, sektorübergreifend eigentlich immer die gleichen sind. Ja, die Möglichkeit, wie du angesprochen hast, verschiedene Knoten, Akteurspunkte unabhängig von Zeit und Ort miteinander zu vernetzen, das ist etwas, das hast du als Chance in allen Sektoren, Effizienzgewinne und so weiter und so fort. Und trotzdem ist am Ende Digitalisierung ja kein rein technisches Thema, sondern ein soziotechnisches. Und man muss sich auch immer in bestimmten Sektoren, Anwendungsfällen die Spezifika angucken, um das, was du vorhin gesagt hast, zu verstehen, was sind Sachen, die du lösen musst innerhalb eines bestimmten Systemsektors und was sind Sachen, die da drüber liegen und da angeboten werden können. meinem Themenfeld, zum Beispiel das Thema Transparenz. Natürlich braucht es bestimmte Grundanforderungen an Transparenz von KI-Systemen. Am Endeffekt, wie du aber Transparenz umsetzt, damit es auch wirklich dazu führt, dass Betroffene, also diejenigen, über die ein KI-System zum Beispiel entscheidet, verstehen, was da passiert. Das muss total unterschiedlich ausgestaltet sein, je nachdem, um was es geht. Bin ich einfach Hausbesitzerin und ich muss verstehen, wie mein Smart Meter funktioniert und was das mit meinen Daten macht und wie dahinter smarte Steuerung stattfindet, ist was ganz anderes, als wenn ich beim Arzt bin und der Arzt nutzt ein KI-System für die Diagnose und am Endeffekt muss da der Arzt oder die Ärztin darin trainiert werden, das zu erklären. Und das sind Dinge, die wir verstehen müssen. Wo brauchen wir ja grundsätzliche Strukturen und wo müssen Dinge sektorspezifisch gelöst werden. Es gibt auch einen Begriff, den ich sehr gerne mag, weil er eigentlich ein bisschen mich selber beschreibt und mein Team, aber ich glaube auch sehr sinnbildlich für das steht, was wir brauchen, um mit dem Thema Digitalisierung umzugehen. Das ist der Neogeneralisten. Und die Idee von Neogeneralisten ist, dass man die sich spezialisiert in der Fähigkeit, rein und raus zu zoomen. Also in ein Anwendungsfeld reinzugucken, zu verstehen, was sind die Spezifika, aber dann auch wieder die Verbindung zu anderen Feldern herzustellen.
Ja, schöner Begriff. Der passt auch, finde ich, sehr gut in den Use Case, muss ich sagen.
Ja, total. Also ich denke, wir kommen da auch noch ein bisschen zu. Ich glaube, da liegt wirklich die Kunst drin.
Dinge zu benennen auch, ne?
Und dafür. Ja, auch den feinen Grad zu finden. Okay, wo bauen wir ein Stück Straße gemeinsam nach den Vorstellungen, die wir alle haben, unabhängig von den Sektoren? Wo kann da dann auch der Staat unterstützen? Oder muss unterstützen und auch Regeln setzen? Und wo ist tatsächlich einfach die Notwendigkeit da, Freiheiten zu lassen für Marktentwicklung etc., aber auch für Spezifika, die einfach da sind. Also es gibt viele, viele Dinge im Energiebereich, die sind absolut nicht übertragbar auf andere Bereiche oder auch die Anfänge. Also mein erstes Projekt 2016 kam ein bisschen mit der Motivation von Akteuren, die sich dieses Projekt gewünscht haben aus dem Markt. Philipp, könnt ihr bei der DENA nicht mehr überlegen, wie ihr ein Airbnb für den Energiemarkt baut? Und ich habe einfach, ich glaube, nur an den Himmel geschaut und mich gefragt, was meint man denn damit? So Energy Sharing war damals der Begriff, so ganz leicht mal eben Energie hier erzeugen, da verbrauchen, Energie gemeinsam nutzen. Also aus dieser Idee von Airbnb etwas mehreren Leuten zur Verfügung zu stellen, den Übertrag auf Energieerzeugung so zu machen. Das war natürlich alles andere als einfach.
Gleichzeitig hoffe ich auch, dass es auch gelingt, am Ende eine Verbindung wiederherzustellen zu den anderen Use Cases. Weil du meintest eben schon, ganz viel Chancen liegen auch in dem Cross-Sektoralen. Und das ist natürlich zum Beispiel zwischen Energie und Mobilität, wo das sehr offensichtlich ist. Aber auch manchmal in so Cases, die man vielleicht nicht sofort sieht. Also man kann Mobilitätsdaten für den Gesundheitssektor zum Beispiel für Epidemieerkennung nutzen oder Landwirtschaftsdaten für den Klimaschutz. Und ich glaube, wenn das Dateninstitut kommen sollte, würde ich mir das zum Beispiel auch wünschen, dass auch dieses wirklich Verbinden zwischen Sektoren, die sonst so gar nichts miteinander zu tun haben, um auch da wiederum Informationsgewinn zu ermöglichen.
Ja, die Verschneidung von Daten über Sektoren hinweg.
Ja.
Absolut. Ist ja das Schöne, dass der zweite Use Case ist ja im Gesundheitssektor. Das heißt, da wird es ja hoffentlich auch direkt vielleicht schon Gedanken dazu geben, wie man auch dort Überschneidungen und ja, Symbiosen finden kann. Jetzt haben wir gerade schon das Thema Datensouveränität angesprochen und auch das Thema Transparenz und Akzeptanz. Das ist ja auch so ein bisschen dein ExpertInnengebiet, sag ich mal, die Gemeinwohlorientierung. Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt Gemeinwohl und wie könnte man das in so einem Projekt berücksichtigen aus deiner Sicht?
Kleine Frage. Es gibt natürlich nicht das Gemeinwohl. Ich glaube, das Grundprinzip dahinter ist erstmal, dass am Ende nicht nur einzelne Akteure ihre Macht oder ihren Gewinn maximieren sollten, sondern dass eine breitere Gruppe an Personen von Innovationen profitiert. Und was das aber genau heißt, das ist natürlich, da wird es nicht die eine Antwort drauf geben, weshalb auch das Prinzip von Transparenz und Partizipation so essentiell ist für Gemeinwohlorientierung. Ich würde gerne zwei Dinge an der Stelle auseinanderziehen. Das eine ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten. Da haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Stichwort Datenschutz, Stichwort auch Datentreuhändermodelle ist vielleicht manchen auch bekannt. Ich glaube, wir sehen mittlerweile, dass dieses Prinzip der individuellen Zustimmung wie es auch in der Datenschutzgrundverordnung verankert ist, nur begrenzt funktioniert und greift und dass wir da neue Ideen brauchen. Datentreuhänder geht so ein bisschen in eine Richtung von Instanzen, die das übernehmen, den Umgang mit Daten, den Verantwortungsvollen für Akteure zu managen. Das andere ist aber, dass die zweite Dimension, wofür werden eigentlich Daten genutzt? Und wir sehen immer wieder, dass selbst wenn es einen verantwortungsvollen Umgang gibt mit Daten, manchmal trotzdem das Vertrauen fehlt in die Innovation. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, ob man überhaupt dahinter steht, ob die Betroffenen überhaupt dahinter stehen, wofür die Daten genutzt werden. Ich hatte bei meiner Recherche, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, auf heute auch einen Fall gefunden aus UK, wo die Umsetzung des auch Smart Grids tatsächlich auch sehr stark verzögert wurde, dadurch, dass es nicht gelungen ist, Vertrauen aufzubauen bei zivilgesellschaftlichen Akteuren, auch in der Breite der Bevölkerung. Das hatte viel damit zu tun, dass zum Beispiel die Neuinstallation von Smart Mietern priorisiert wurde über die Reparatur. Ich habe eine Zahl gefunden, dass irgendwie 40% der installierten Smart Mieter innerhalb des ersten Jahres irgendwelche Probleme hatten, falsche Rechnungen verschickt wurden und so weiter. Und da ist natürlich Vertrauen sehr schnell verspielt. Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, dass die Leute häufig gar nicht verstehen, wofür das Ganze am Ende gemacht wird und wer davon profitiert. Das heißt, neben dieser verantwortungsvollen Nutzung müssen wir auch über Themen wie Kommunikation und Partizipation nachdenken. Eine Organisation, die wir auch mit im Aufbau gefördert haben und unterstützen, ich sitze da auch mit im Advisory Board, ist der Data Tank. Und das ist ein Think-and-Do-Tank, die Konzepte entwickeln für eben gemeinwohlorientierte Nutzung von Daten und die auch pilotieren. Und die arbeiten an dem Ansatz des Social Licensing. Das kommt ursprünglich aus den 90ern, so aus dem Mining-Bereich und der extraktiven Industrie, wo man eben auch gesagt hat, wir brauchen partizipative Prozesse, wo man betroffene Akteursgruppen, lokale Bevölkerung einbindet, um gemeinsam über Vor- und Nachteile zu reden. Weil häufig sind diese Gruppen auch bereit, Nachteile zu akzeptieren, wenn sie die Vorteile erstmal gesehen haben und wenn sie sehen, dass auch Dinge dafür getan werden, die einzuschränken, die Risiken. Und das zu übertragen auf eben das Datenmanagement und zu sagen, wer sind denn die betroffenen Gruppen im Gesundheitsbereich, zum Beispiel Patientinnen und Ärztinnen und so weiter. Du hast vorhin schon sehr viele Akteursgruppen aufgezählt. Diesen partizipativen Ansatz, den braucht es. Und ein Social Licensing bedeutet eben, dass in solch einem Prozess das Go gegeben wird, nicht nur wie, sondern dass überhaupt für einen bestimmten Zweck Daten genutzt werden kollektiv. Das ist essentiell.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, du bist Mitglied im Energy Board des Projektes auch. Mhm. Das Ganze ist ein übergreifendes Gremium, das das Projekt im Hinblick eben auf diese Zielreichung mit unterstützen soll. Was ist denn aus deiner Sicht Schwerpunkt dieses Gremiums? Also woran arbeitet ihr konkret? Was sind die Fragestellungen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
Ich glaube, als allererstes wird es darum gehen, erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Dort sitzen ja viele Leute, die unglaublich viel Ahnung haben vom Energiesystem. Ich habe das nicht. Dafür habe ich mich lange mit Fragen von Data Governance beschäftigt, was wiederum andere nicht haben. Und manchmal bei diesen Themen ist es wie die Geschichte, die ihr vielleicht kennt, mit dem Elefanten und den Blinden. Und die einen fassen den Schwanz an und denken, es ist eine Schlange oder den Rüssel. Und die nächsten fassen den Fuß an und sagen, es ist ein Baum. Und keiner versteht, ist es eigentlich ein Elefant. Und so ist es manchmal auch in diesen Diskussionen. Deshalb überhaupt erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden, glaube ich, ist schon ein großer Wert für sich genommen. Was sind ansonsten Themen, die ich hoffe, wir diskutieren? Ich glaube, eines ist Data Reuse. Etwas, was, glaube ich, auch in eurer Umfrage, die ihr gemacht habt, bei Energieunternehmen aufgetaucht ist, ist, dass ja ganz, ganz viele Daten eigentlich gar nicht neu erhoben werden müssen, sondern schon da sind. Und aber eigentlich im Moment gar nicht die Kapazität oder das Wissen da ist, wie man die besser nutzen kann. Das heißt, Data Reuse, hoffe ich, wird ein großes Thema werden. Dann das vorhin angesprochene cross-sektorale Datenteilen. Und wenn ich groß denken darf, dann und auch gemeinwohlorientiert Wünsche äußern, dann würde ich sagen, wirklich möglich machen, dass eben breite Akteursgruppe Zugriff bekommt zu Daten und damit Forschung betreiben kann oder Innovationen entwickeln, also auch wissenschaftliche Akteure, auch breite Bevölkerung. Wenn man das als Ziel hat, dann muss man auch neu darüber nachdenken, wie man Daten zur Verfügung stellt. Also Access ist nicht gleich Accessibility. Ich weiß, dass zum Beispiel das ODI, das Dateninstitut in UK, auch teilweise mit Datenvisualisierung arbeitet, weil es zum Beispiel die Zugänglichkeit für Akteursgruppen leichter macht, die jetzt gar nicht die technische Infrastruktur haben, bestimmte Auswertungen zu betreiben. Ich hoffe, dass es auch vielleicht im späteren Teil des Prozesses dann darum geht, wie kann man das Ganze wirklich der Breite zur Verfügung stellen. Und dann, ich glaube, wir können viel, habe ich jetzt schon angedeutet, auch international lernen. Also zu gucken, wo gibt es schon Initiativen. UK ist sehr weit. Ich glaube, gerade im Energiesektor ist auch Dänemark ein spannendes Vorbild, sich diese Beispiele mal anzugucken und zu überlegen, was kann man da vielleicht kopieren oder anpassen für den deutschen Fall.
Philipp, was sagst du dazu? Wir haben jetzt gerade schon auch darüber gesprochen, dass eben viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Thematik schauen. Das ist ja wahrscheinlich eine Herausforderung, aber ich würde sagen auch ein großer Mehrwert, oder? Wie schätzt du das ein? Was habt ihr euch noch vorgenommen mit all diesen Perspektiven im Energieboard?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mehrwert und wir sind total happy, dass wir es erstmal auch geschafft haben, so viele verschiedene Expertinnen und Experten dafür zu gewinnen, da hinzukommen. Es kostet ja auch immer Zeit und man weiß am Anfang nicht genau, auf was man sich da eigentlich einlässt. Und genau, wir haben erstmal die Aufgabe, auch einiges zu erklären, den Sinn und Zweck des Boards und sind, wie gesagt, erstmal total happy, dass uns das gelungen ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Wir stellen in dem Projekt nämlich fest, dass tatsächlich, glaube ich, im Austausch und im prozessualen Aufsätzen und in der Auswahl der Methodik, wie man eigentlich auch einen Konsens entwickeln kann, wahrscheinlich sehr viel Erfolgspotenzial liegt für eine dann auch nachhaltig getragene Lösung von verschiedenen Akteuren. Wenn man da, glaube ich, in seinem Elfenbeinturm vielleicht sogar sehr umsichtig verfährt, ist man trotzdem wahrscheinlich am Ende sehr nischig unterwegs in der Art und Weise, wie man die Lösung für eine gewisse Herausforderung entwickelt hat. Deswegen ist das Sprechen zur richtigen Zeit ganz früh und das Einigen auf eine Methode total entscheidend. Und dafür nutzen wir dieses Board und geben die Ergebnisse, die wir aus den Arbeitsgruppen gesammelt haben, in dieses Board rein, um dann ganz offen auch zu fragen, versteht ihr das? Seht ihr das anders? Müssen wir was anderes bedenken? Etc. Das ist so ein bisschen die Rolle des Boards nochmal erklärt. Was mich dann tatsächlich auch interessiert, und ich bin gespannt, ob wir das schaffen, weil bei uns über dieses Projekt hinaus im gesamten Arbeitsgebiet Digitalisierung so ein Stück weit Hoffnung darin liegt, ist, ob wir es etabliert bekommen, dass man tatsächlich zum einen eher vom Anwendungsfall aus denkt. Das haben wir eben schon besprochen, aber auch so eine gewisse Umkehr hinbekommen, dass jeder sich erstmal klar ist, dass er die Daten hat und dass er diese Daten quasi zur Verfügung stellen kann für verschiedenste Use Cases oder vielleicht sogar muss. Dafür braucht man dann erstmal aufbereitete, strukturierte Daten. Das ist dann noch die technische Herausforderung, dass alle quasi nach der gleichen Art und Weise Daten aufbereitet. Aber wenn wir jetzt mal so tun, das Problem hätten wir gelöst, also die rein technischen Fragen, dann ist es ja total spannend, diesen Gedanken zu etablieren, dass man quasi eher eine Anfrage bekommt. Ich interessiere mich für diese Daten und aus unterschiedlichen Gründen reagiert man jetzt auf diese Anfrage. A, weil man diese Daten zur Verfügung stellen muss. Das ist im energiewirtschaftlichen regulatorischen Kontext sehr oft der Fall, wenn der Übertragungsnetzbetreiber zum Beispiel für die Systemsicherheit diesen Datensatz einfach braucht, dann müsste man ihn zur Verfügung stellen. Interessanter ist aber auch so der Punkt, was muss getan werden, dass ich ihn auch gerne zur Verfügung stelle?
Genau, da geht es ja auch um Motivation. Ne? Also wie motiviert man, was ist das große Leitziel ja für alle drumherum, nachdem man dann arbeitet?
Genau, und das ist super spannend. Und dann noch so ein bisschen technologisch dieses Prinzip verankern im Kopf, dass man dann eine Tür öffnet und einen Zugriff gewährt und nicht zwingend auch den Datensatz immer kopiert und ihn multipliziert und damit auch ein bisschen uncontrollable macht, weil er irgendwo dann auch nochmal existiert.
Klassisches Problem der deutschen Verwaltung wieder.
So, das sind so ganz, in Anführungsstrichen, also ich will jetzt nicht sagen banale, aber es sind ganz eindeutige Dinge, auf die wir uns erstmal committen sollten.
Es klingt banal, aber die Größendimension ist ja quasi nicht greifbar. Das macht es ja auf einmal auch sehr komplex.
Sowas finde ich total spannend und das schließt dann so ein bisschen an, dass wir uns erstmal verstehen müssen. Wir müssen uns wirklich verstehen, wir müssen Prinzipien verstehen, wir müssen die gleiche Sprache sprechen. Ja. dann kommen wir da, glaube ich, auch so einem Souveränitätsgedanken auf einen Schlag deutlich näher, weil das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach unerlässlich sind, wenn man diesen Souveränitätsgedanken tatsächlich materialisieren möchte.
Vielleicht ist ja dafür eine gewisse, zumindest Unterstützung, das neu gegründete Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Wir haben da jetzt einen neuen Minister aus der Wirtschaft, Herrn Wildberger. Und inwieweit, Carla, verändert denn dieses neue Ministerium und der Minister die Schlagkraft der Digitalpolitik in Deutschland? Also was kann man sich da bestenfalls erwarten, dass das auch in die Richtung unterstützend sein kann?
Ich bin froh, dass es dieses Ministerium gibt. Das hätte ich vor 4 Jahren noch nicht gesagt. Ich glaube, einige haben da ihre Meinung geändert. Ursprünglich dachte man, oh, das zieht die Kompetenzen aus den anderen Ministerien raus. Es ist ein Querschnittsthema. Man hat gerade so gute Abteilungen aufgebaut in den anderen Ministerien. Und was ich und ich glaube auch viele andere aber unterschätzt haben, ist, wie wichtig es ist, jemanden mit am Kabinettstisch zu haben, der wirklich für dieses Thema steht. Verwaltungsdigitalisierung ist dafür ein gutes Beispiel. Das war bis jetzt im Innenministerium. Es war nie Priorität im Innenministerium. Jetzt ist es Teil des Digitalisierungsministeriums. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr gut, dass man Staatsmodernisierung und Digitalisierung in ein Ministerium zusammengepackt hat, weil es einfach zeigt, da ist schon ein Grundverständnis, dass es nicht einfach nur um ein Digitalisieren von bestehenden Prozessen geht, sondern dass man wirklich zum Beispiel auch das Prinzip Staat neu denken muss. Das gilt genauso für die Energiebranche. Man darf nicht einfach alles 1:1 ins Digital übertragen, sondern man muss sich neu Man muss sich fragen, es ist ja auch eine Chance, wo kann man Prozesse wirklich grundlegend, Kulturen auch grundlegend verändern mithilfe von Digitalisierung. Generell in der Politik hoffentlich führt es auch zu einer Aufwertung des Themas Digitalisierung. Beispielsweise der Digitalausschuss ist dadurch aufgewertet, kriegt jetzt bessere Zeiten. Als junger Nachwuchspolitikerin, Politiker hat man jetzt mehr Anreize, auch bei dem Thema zu bleiben. Wir hatten das häufig, dass wirklich kompetente Digitalpolitikerinnen dann am Ende den Politikbereich gewechselt haben, weil man da halt besser Karriere gemacht hat. All das sind positive Sachen. Und trotzdem bin ich jetzt nicht so optimistisch, muss ich sagen, was die erste Legislaturperiode angeht, dieses Ministeriums, weil es einfach eine enorme Aufgabe sein wird, das überhaupt erstmal aufzubauen. Das sind 6 verschiedene Ressorts, die da jetzt in einem Haus zusammenkommen mit teilweise extrem unterschiedlichen Kulturen. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass es mal einen Minister gibt, der nicht aus dem klassischen Politikapparat kommt. Es wird sich aber zeigen, wie gut er Verwaltung am Ende versteht und ob er von seinem Haus von unten gemanagt wird. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig wird, da jetzt schnell eine gemeinsame und sehr klare Vision zu formulieren, die das Haus zusammenhält, diese verschiedenen, sehr verschiedenen Abteilungen, Stichwort Wirkungsorientierung. Es wird wichtig sein, auch zu zeigen, dass man selber eine andere Kultur lebt, die für Digitalisierung steht, dass man beispielsweise auch die Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, auch mit der Länderebene ernst nimmt und das auch in der Hauskultur etabliert über die Z-Abteilung, dass man ressortübergreifendes Zusammenarbeit incentiviert, nicht wie im Moment, ist das das Gegenteil der Fall. Und gleichzeitig auch transparent nach außen kommuniziert, wie Fortschritte gemacht werden. Also ich glaube, es wird ein paar Quick Wins brauchen, damit der Frust nicht zu groß ist. Aber es darf dabei auch nicht das Langfristige aus dem Blick verloren werden. Und da, ja, hoffe ich, bin ich aktuell noch optimistisch, aber eben auch realistisch, dass vielleicht in den nächsten 4 Jahren auch wirklich noch viel Aufbauarbeit passieren wird.
Da geht's ja wahrscheinlich dann auch um eine gemeinsame Sprache, um nochmal das Wording aus der letzten Frage nochmal aufzugreifen. Und eben auch um sektorübergreifende Prozesse dann letztlich. Philipp, wie siehst du denn das? Wie schafft man es denn dann auch aus diesem Projekt heraus, sektorübergreifend eine positive Wirkung zu erzielen, was Datenaustausch angeht und bestenfalls da zu profitieren?
Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir, und das machen wir tatsächlich auch schon, dass wir mit dem Projekt an einigen Stellen Ergebnislagen schaffen, die hoffentlich aufgegriffen werden. Also das ist für uns wichtig. Wir schreiben auch gerade an einem substanziellen Zwischenbericht, wo dann, glaube ich, auch die Chance besteht zu erkennen, auf wie vielen Ebenen wir glauben, man quasi den Prozess der Digitalisierung insgesamt unterstützen kann, dass es besser läuft. Muss man dann einfach mal reingucken und schauen. Das war ja dann an der Stelle schlicht und ergreifend auch ein bisschen der Auftrag dieses Piloten. Und um auch auf das Digitalministerium ein bisschen nochmal einzugehen. Ich teile da super viel von dem, was jetzt schon gesagt wurde. Bin auch erstmal total happy, dass es quasi ja eine klare Zuteilung gibt, eine Entscheidungskompetenz, vielleicht auch ein Budget etc. Damit verbunden ist hoffentlich auch ein Monitoring der Projekte sektorübergreifend in den verschiedenen Branchen, um tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass Dinge sich ergänzen und nicht doppelt gemacht werden etc. Und ansonsten, klar, ein bisschen Skepsis habe ich auch noch, weil irgendwo muss man von der politischen Ebene in die Umsetzung kommen. Das heißt, man hat jetzt irgendwie eine Instanz im Zweifel mehr. Die ist zwar gebündelt, aber es wird Instanzen geben in den verschiedenen Ministerien, die das dann, wie gesagt, auch spezifisch aufgreifen müssen. Das wird im Gesundheitsbereich ein bisschen anders dann umzusetzen sein als im Energiebereich und so weiter und so fort. Das heißt, umso weiter man dann in die Umsetzung geht, wird man dann tatsächlich trotzdem sehr gute Prozesse und Strukturen haben müssen, wie man quasi gemeinsam arbeitet. Und da ist hoffentlich unser Pilotprojekt Use Case Energie auch ein Stück weit Hilfestellung mit dem, was wir quasi jetzt erarbeiten und auch noch ein Jahr erarbeiten dürfen. Also wir wünschen uns, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir gehört werden mit dem, was wir erarbeiten, weil es unabhängig davon, ob man jetzt ein Ministerium hat oder ein Institut gründet oder eine Agentur hat, das sind dann teilweise vielleicht auch nur Fragen des Geschäftsmodells und der Finanzierung. Die Ergebnislagen braucht man jetzt und die müssen aufgegriffen werden.
Ja, absolut. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, einmal Umsetzung und auch die Art des Geschäftsmodells. Es schweben ja aktuell immer mal wieder auch so Begriffe wie Dateninstitut oder auch eine Digitalagentur in der Luft. Wir sprechen hier immer über das Dateninstitut. Aber ist es letztendlich das Gleiche oder wie würden sich solche Ausführungen aus deiner Sicht voneinander unterscheiden? Carla, wie siehst du das?
Also erstmal finde ich es gut, wenn es eine Einheit gibt, die primär für operative und Umsetzungsfragen zuständig ist, weil wir in ganz vielen Bereichen der Digitalisierung sehen, dass es gar keinen politischen Dissens gibt und es absurd ist, dass es trotzdem kaum Fortschritt gibt. Also es gibt andere Themen, da kann man das erklären, darüber, dass es eben ja Streit gibt, unterschiedliche politische Haltungen und es dauert da, sich zu einigen. Das ist irgendwie beispielsweise bei Verwaltungsdigitalisierung überhaupt nicht der Fall. Und ja, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Anreize des politischen Systems, schnell Dinge zum Beispiel sichtbar zu machen, irgendwo ein schönes Band durchschneiden zu können, nicht zu der Infrastrukturarbeit, die eben nicht so bling-bling ist und dem langfristig Angelegten, was auch notwendig ist in der Umsetzung, passen. Deshalb Umsetzung rausziehen aus dem Politischen über ein Dateninstitut oder eine digitale Agentur finde ich grundsätzlich erstmal richtig. Mein Verständnis ist, dass die Digitalagentur etwas breiter ist in ihrem Auftrag als das Dateninstitut und grundsätzlich ja Umsetzung zum Beispiel von Verwaltungsdigitalisierung auch mit unterstützen soll. Ich finde es am Ende, wie das Ganze heißt, ehrlich gesagt irrelevant. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Auftrag des Dateninstituts, sektorübergreifendes Datenteilen zu ermöglichen, Standards zu entwickeln und so weiter, dass man das integriert in eine Digitalagentur. Ich kann mir auch vorstellen, dass man es in die Sprint integriert. Das ist eine weitere Institution, die schon existiert und sehr gut funktioniert und sich natürlich auch viel mit dem Thema Daten auskennt, weil sie Sprunginnovationen entwickeln. Das kann ich gar nicht bewerten, was da die beste Lösung wäre. Ich glaube, es ist ganz klar, es braucht einen Akteur, der sich mit dem Thema Datenteilen beschäftigt, der technische Infrastruktur vielleicht nicht unbedingt selber bereitstellt, aber zumindest Standards entwickelt, dazu berät, Weiterbildung macht, Akteure zusammenbringt. Und wo das am Ende angedockt ist, das ist zweitrangig.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Zusammenfassung. Nochmal für dich oder an dich, Philipp, wie siehst du das? Was braucht es jetzt für dich für eine erfolgreiche Digitalisierung? Was sollten die nächsten Schritte sein, damit wir da in die Geschwindigkeit kommen?
Ja, vielleicht auch, weil ich jetzt tatsächlich über das Projekt ein bisschen gezwungen bin, mir etwas vorzustellen.
Nutzt die Plattform, Philipp.
Erhärtet sich eigentlich auch das Bild, was wir angesetzt haben, natürlich zu jeder Zeit challengen und dass da in der Mitte definitiv eine klare Zuständigkeit sieht, eine Instanz sieht, die diese Filterfunktion übersetzt, also die großen Fragen klärt. Und dieses Bild sieht einfach auch Satelliten in den einzelnen Branchen. Es sieht dann schon Umsetzungsgehilfen, um es mal so zu nennen, die dann tatsächlich irgendwo noch näher an den Bedürfnissen der Akteure der jeweiligen Branchen dran sind. im Prinzip auch unabhängig entscheiden können, liebe Branche, das löst doch bitte mal selbst und das tragen wir weiter an diese zentrale Instanz. Das schätzen wir so ein, auch durch gute Gremien, die dann wieder branchenübergreifend agieren, dass das an höherer Stelle gelöst werden muss. Das Bild ist einfach da und erhärtet sich gerade. Da kommt auch, glaube ich, bei mir nichts Neues mehr. Und ein zweites Argument dafür ist, dass wir sind ja nicht im Theoretischen unterwegs. Also wir müssen unglaublich viele Prozesse, die praktisch im Prinzip gerade unser tägliches Leben am Laufen halten, dringend modernisieren. Das heißt, wir brauchen auch sowas wie eine Pilotierung und Testbetrieb parallel. Auch, und das ist eben auch schon mal genannt worden, dass wir nicht uns der Gefahr zu stark aussetzen, so ein bisschen zu verschlimmbessern, also einen Papierprozess zu so einem PDF-Prozess zu machen, sondern wir müssen da teilweise sehr radikal ran, wenn wir auch die Fähigkeiten der Digitalisierung nutzen möchten. Und das bedeutet dann unter Umständen schon einen völlig anderen Prozess in der Verwaltung oder wo auch immer. Und sowas muss man natürlich testen. Also man muss es entwickeln, aufsetzen. Man kann das nicht direkt umschalten. Das ist gerade im Energiesystem viel zu riskant. Das muss erprobt werden, muss aber gemacht werden, wenn man Digitalisierung wirklich in seiner Gänze auch nutzen möchte, also die Chance der Digitalisierung. Und von daher braucht es einfach diesen zentralen Akteur und es braucht ein bisschen diese Satelliten.
Absolut. Das erinnert mich nochmal an deine Worte. Es macht keinen Sinn, die Prozesse, die da sind, einfach nur 1:1 zu digitalisieren, sondern es braucht neue Prozesse.
Ein Scheißprozess digitalisiert ist ein scheiß digitaler Prozess.
Wunderbar. Das sind, glaube ich, perfekte letzte Worte. Wir sind sehr gespannt, was passiert auf die nächsten Entwicklungen. Wir freuen uns über das Digitalministerium, sind gespannt, was da passiert und auf die weiteren Entwicklungen vom Use Case Energie. Und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beiden hier wart. Vielen Dank für all die Informationen, eure Eindrücke und eure Meinung und Expertise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sind gespannt auf die nächste Folge, wo wir nochmal die Testfelder ein bisschen genauer begutachten werden.
Vielen Dank. Danke.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.